ARD Sounds.
Magdalene Thalwitzer war ab 1941 als Sekretärin in Hartheim tätig. Hartheim bei Linz, ein ehemaliges Schloss und eine Tötungsanstalt. Anfang 1941 kommt sie zum sogenannten Euthanasieprogramm. Wie viel Reichsmark hat man durch die in Anführungsstrichen Desinfektion von 70.273 Kranken gespart? Es wird andauernd von Desinfizierten gesprochen, damit sind die Ermordeten gemeint. Ja, die Angehörigen bekommen dann Schreiben mit fingierten Todesursachen und erhielten mitunter auch Urnen, willkürlich aus der Asche der verbrannten Opfer zusammengestellte Aschereste, für die sie dann auch bezahlen mussten. Magdalene Thalwitzer ist genau an dieser Schnittstelle wiederum verantwortlich, denn sie ist unter anderem dafür zuständig, diese Briefe an die Angehörigen mit diesen fingierten Todesursachen zu tippen.
Die Frau lächelt, aber ihr Lächeln wirkt seltsam und fehl am Platz. Ein Gesichtsausdruck zwischen freundlich und unnahbar. Sie trägt ein dunkles, knielanges Kleid, eine Kette und einen Gürtel um die Taille. Dazu flache Schuhe und Nylons, die Haare aufgetürmt in schweren Locken. Ihr damaliger Arbeitgeber und vorheriger Ausbilder bezeichnet sie Ende 1938 als, Zitat, flotte Stenotypistin mit guter Auffassungsgabe. Das hilft ihrer Karriere. Magdalene Thalwitzers Arbeitsorte sind das Reichspropagandaamt Hessen-Nassau, die Tötungsanstalt Hartheim und das KZ Mauthausen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts NS-Klicken von Menschen und Mördern, durch die ich euch heute wieder begleiten möchte. Ihr hört die dritte Folge unserer dritten Staffel hier exklusiv in ARD Sounds. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin und freue mich, dass ihr wieder zuhört. Und ich bin gespannt auf das, was mein Gesprächsgast über diese junge Frau mit der aufgetürmten Frisur erzählen wird. Hallo Stefan.
Hallo Janine, ich grüße dich.
Noch einmal kurz zu dir. Du bist Historiker und lehrst an den Universitäten in Göttingen und Huddersfield in England und du hast eine einzigartige Expertise bezüglich der NS-Täterforschung. Du hast tausende Dokumente in verschiedenen Archiven weltweit gesichtet, Bücher geschrieben, Gutachten zu Prozessen gegen NS-Täter angefertigt. Und wenn wir über NS-Täter sprechen, dann meinen wir hier ausdrücklich Männer und Frauen, stimmt's?
Das ist richtig. Männer bilden in der Tat die Mehrheit und das NS-System ist am Ende auch eine männerdominierte Gesellschaft. Und der Fokus lag auch lange auf den Männern. Aber, und das muss betont werden, und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir heute auch über eine Frau sprechen, auch Frauen haben sich aktiv beteiligt und blieben lange unberücksichtigt. Und wir werden in dieser Folge einen Fall besprechen, der vielleicht dieses Übersehen exemplarisch widerspiegelt.
Und zwar sprechen wir über Magdalene Thalwitzer. Was hat sie denn gemacht?
Magdalene Thalwitzer war ab 1941 als Sekretärin in Hartheim tätig. Hartheim bei Linz, ein ehemaliges Schloss und eine Tötungsanstalt. Eine Tötungsanstalt im Rahmen der Euthanasiemorde im sogenannten Dritten Reich. Eine Anstalt, in der Tausende von Menschen ermordet werden. Und sie schreibt die Briefe an Behörden, an Angehörige der Ermordeten mit fingierten Todesursachen. Sie tippt für die ärztliche Leitung der Tötungsanstalt Hartheim. Dann heiratet sie einen SS-Mann aus dem KZ Mauthausen, der Menschen zur Ermordung von Mauthausen nach Hartheim fährt. Und anschließend arbeitet sie noch als Zivilbeschäftigte im Konzentrationslager Mauthausen bei Linz.
Wir haben in der ersten Folge der zweiten Staffel ja über Irmgard Forschner gesprochen, auch eine Sekretärin, und zwar im KZ Stutthof. Irmgard wurde 2022 verurteilt. Das Urteil wurde dann 2024 vom BGH bestätigt. Das ging durch alle Medien. Wer sich dafür übrigens interessiert, Irmgards Geschichte könnt ihr auch in der ARD Sounds App hören. Was mich interessiert, was unterscheidet denn die Karrieren dieser beiden Frauen?
Genau darüber werden wir jetzt eigentlich reden und ich will noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Magdalena Thalwitzer war von Beginn an, und das meint jetzt vor allen Dingen die Jahre ab 1941, von Beginn an sehr nah an der Verwaltung des Massenmords. Was vielleicht in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, da wir gerade in den Medien stark über einen Zugang zu den NSDAP-Datenbanken sprechen, diskutieren und über die Perspektiven, die sich möglicherweise daraus für eine Täterforschung ergeben, kann man vielleicht genau an diesen beiden Beispielen sehr klar machen, dass die alleinige Zugehörigkeit zur NSDAP eigentlich nur sehr eingeschränkt Rückschlüsse erlaubt. Und diesen Unterschied sehen wir bei beiden Frauen, denn bei Irmgard Dirksen können wir am Ende keine NSDAP-Mitgliedschaft nachweisen. Trotzdem war sie leitende Schreibkraft des KZ-Kommandanten in Stutthof von 1943 bis 1945, während Magdalena Thalwitzer schon sehr früh NSDAP-Mitglied ist. Wir müssen, um überhaupt daraus eine Aussage zu treffen, natürlich die konkreten Tätigkeiten, die Zusammenhänge mit in den Blick nehmen.
Ich bin ja selber auch Historikerin, aber in diesen Lebensläufen wirklich durchzusteigen, da braucht man einfach unglaubliches Wissen über die Zeit, das Zeitgeschehen, über die Netzwerke. Man muss unglaublich viele Akten lesen und du machst diese Arbeit seit Jahrzehnten und deswegen hast du dieses Wissen, aber sich das anzueignen, das macht man eben nicht mal nebenher. Aber deswegen sprechen wir auch in diesem Podcast mit dir über diese Biografien. Deswegen zurück zu Magdalene. Woher stammt sie denn und wie beginnt ihr beruflicher Werdegang?
Sie stammt aus Pommern, 1917 geboren und zieht dann mit ihrer Familie nach Frankfurt am Main. Dort besucht sie zuerst eine höhere Privatschule, dann ein städtisches Lyzeum, dann die höhere Handelsschule. Und was man sehen kann, ist, dass das nicht nur eine sehr gute Ausbildung ist, die sie durchläuft, auch mit der Privatschule, sondern dass es sich hier auch um eine gebildete Frau handelt. Sie ist Mitglied im BDM, im Bund Deutscher Mädel, eine Organisation der Hitlerjugend. Dort führt sie eine Jungmädelgruppe, das sind Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren. 1933 ist sie fast 16 Jahre alt und sie wächst quasi in das NS-System hinein. Ihr Vater Bruno Thalwitzer ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren Mitglied der NSDAP, übrigens bereits seit 1931, und der SA, das seit 1930. Und man könnte sich natürlich fragen, inwiefern das auch eine Vorbildfunktion hatte. Sie selbst tritt dann mit 18 Jahren in die NSDAP ein. Und während ihr Vater Bruno Thalwitz in den Folgejahren in Straucheln gerät, es gibt zwei Verurteilungen wegen Unterschlagung, Ausschluss aus der NSDAP, Ausschluss aus der SA und letztlich Gefängnishaft, geht Magdalene Thalwitz einen ganz anderen Weg und fängt dann Ende der 30er Jahre auch im Staatsdienst an.
Für mich klingt das auch ein bisschen danach, als ob ihr Familienhintergrund vielleicht schon einen größeren Einfluss gehabt hat auf ihre Gesinnung oder auf ihre Wertevorstellungen, aber das kann man natürlich nie so richtig wissen. Wie geht es dann mit ihr weiter? Was macht sie dann beruflich?
Sie absolviert nach ihrer Ausbildung eine kaufmännische Lehre in einer Maschinenfabrik, legt die Prüfung sogar vorzeitig ab und danach im November 1938 verlässt sie diese Firma auf eigenen Wunsch und begründet das auch. Und ich habe dazu eine Quelle mitgebracht, die ich im Archiv in Wiesbaden gefunden habe und in der Tat gerade mit Blick auf die Überlieferung solcher Personen oder Personalakten eher selten ist.
Ein Jahr meiner Lehrzeit arbeitete ich in der Überseekorrespondenzabteilung, wo ich noch heute beschäftigt werde. Ich bin in ungekündigter Stellung, möchte mich aber verbessern. Da mir in der jetzigen Firma keine Aufstiegsmöglichkeiten gegeben sind, suche ich ab sofort eine Stellung, eventuell als Sekretärin oder sonstigen Vertrauensposten. Auch auswärtige Stellungen, Mittel-Norddeutschland, eventuell im Ausland sind erwünscht. Reisebüro, Großindustrie, Hotelbetrieb, Landverwaltung oder Konsulat bevorzugt.
Es klingt für mich jetzt erstmal nach einer sehr ambitionierten jungen Frau, die Karriere machen möchte.
Magdalene Thalwitzer will auf jeden Fall mehr. Das wird sehr deutlich. Ja, das ist übrigens eine Bewerbung beim Arbeitsamt mit verschiedenen Wünschen, die ja auch genannt worden sind in der Quelle. Großindustrie, möglicherweise Landesverwaltung, sogar Konsulat. Sie sucht die Herausforderung. Und sie bekommt eine neue Stelle und das relativ schnell beim Reichspropagandaamt Hessen-Nassau mit Sitz in Frankfurt am Main. Und die Personalakte ist in ihrem Fall erhalten geblieben. Eine wirkliche Ausnahme, das muss man an der Stelle betonen, erlaubt aber Einblicke in ihren Karriereweg und ihre Laufbahn.
Und was macht sie dann genau? Was ist ihr Job?
Ja, sie ist eigentlich in zweierlei Punkten tätig, nämlich zuerst beim staatlichen Reichspropagandaamt Hessen-Nassau, das wiederum dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda untersteht, und dann die Propaganda in der preußischen Provinz Hessen-Nassau organisiert. Und gleichzeitig gibt es natürlich, wenn wir die staatlichen und parteilichen Strukturen uns ansehen, einen GAU-Propagandaleiter als Dienststelle der NSDAP-GAU-Leitung des GAUes Hessen-Nassau. Und die beiden sind nicht räumlich identisch, aber die Positionen des Leiters des Reichspropagandaamtes und des GAU-Propagandaleiters sind oft in Personalunion miteinander verknüpft. Das heißt, dass staatliche und parteiliche Ämter hier miteinander zusammenfließen und letztlich durch ein und dieselbe Person repräsentiert werden.
Da muss ich aber jetzt noch mal kurz nachfragen, was macht denn der GAU-Propagandaleiter?
Der GAU-Propagandaleiter ist für die Propaganda der NSDAP, der Partei, zuständig im GAU Hessen-Nassau, während der Reichspropagandaleiter für die staatliche Propaganda zuständig ist. Formal zwei unterschiedliche Funktionen und Ämter, das heißt einmal Partei, einmal Staat, de facto ist das natürlich die Verschmelzung von Staat und Partei. In ihrem Fall ist es aber ganz spannend, weil sie nämlich die Stelle wechselt. Sie wechselt nämlich vom Reichspropagandaamt zum GAU-Propagandaleiter.
Also sie ist nicht nur karriereambitioniert, sie scheint auch ziemlich erfolgreich zu sein in dem, was sie tut. Wie geht's dann für sie weiter?
Wichtig ist, glaube ich, zu betonen, dass sie damit ab 1938 in dieser engen Verbindung, hauptberuflichen Verbindung von NS-Staat und Partei fungierte. Und dann im nächsten Karriereschritt noch dichter an das NS-System und vor allen Dingen unmittelbar an die NS-Verbrechen wechselt. Anfang 1941 kommt sie zum sogenannten Euthanasie-Programm, also den Mordaktionen der T4. Und in ihrem Lebenslauf von 1942 schreibt sie das sehr deutlich. Ich zitiere: Von Februar 1941 bis heute als Sekretärin in geheimer Reichssache in einer der Kanzlei des Führers und der stehenden Dienststelle in Linz-Donau, Postfach 324. Zitat Ende. Was sie schreibt, ist eigentlich die Chiffre für die Tötungsanstalt Hartheim. Und das ist auch der Verweis auf den Titel unserer Folge In geheimer Reichssache, etwas, was sie selbst in ihrem Lebenslauf schreibt.
T4, Tötungsanstalt Hartheim. Dabei geht es um Anstalten, in denen Menschen mit Behinderung unter dem Deckmantel der sogenannten Euthanasie ermordet worden, richtig?
Das ist richtig, und wichtig ist es an dieser Stelle auch auf den Erlass Adolf Hitlers hinzuweisen. Ein Erlass vom Oktober 1939, der rückdatiert wird auf den 1. September 1939, auf den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Ich zitiere Reichsleiter Buhler und Dr. Med Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Zitat Ende. Das ist eine euphemistische, fast zynische Umschreibung eines Mordprogramms. Und für diesen Massenmord wird die Zentraldienststelle T4 eingerichtet, eine Tarnorganisation der Kanzlei des Führers, die ja beauftragt wurde mit der Durchführung. Und T4 steht für den Sitz der Dienststelle in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Und ihr wiederum unterstanden 4, zumindest nach außen hin, selbstständige Scheinorganisationen, so die sogenannte Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten. Die ist für die Erfassung der Opfer zuständig. Die gemeinnützige Krankentransport GmbH, die organisieren den Transport. Die gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege, diese ist wiederum für das Personal zuständig, damit auch für die Anstellung von Magdalene Thalwitzer. Und die Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten, das ist die Verwaltung. Und letztlich existieren 6 Euthanasie-Tötungsanstalten, Hartheim ist eine davon. Und die anderen waren Grafeneck, Brandenburg, Hadamar, Bernburg und Pirna-Sonnenstein.
Pirna Sonnenstein habe ich sogar mal besucht. Das ist heute eine Gedenkstätte. Wenn ich mich richtig erinnere, war das auch eine der früheren oder eines der frühesten und zentralsten Tötungsanstalten des T4-Programms, oder?
Na, zumindest nicht eine der frühesten. Das sind Grafeneck im heutigen Baden-Württemberg und Brandenburg in Brandenburg, die dann noch 1940 beziehungsweise Anfang 1941 durch Hadamar in Hessen und Bernburg in Sachsen-Anhalt abgelöst werden. Und Hartheim und Pirna-Sonnenstein werden dann im Mai beziehungsweise im Juni 1940 in Betrieb genommen. Und die Frage implizierte ja auch die Zahl der Toten, die für Pirna-Sonnenstein nahezu 14.000 betragen haben nach einer internen Statistik und für Hartheim in derselben Zeit, nämlich von Mai 1940 bis August 1941, über 18.000 Tote. Das heißt, Hartheim hat unter all diesen 6 Tötungsanstalten die höchste Mordziffer. Und am Ende werden, und das ist das Prozedere, nachdem du ja gefragt hast, Fragebögen an Gesundheitsbehörden versandt, öffentliche und private Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen, Pflegeheime für chronisch Kranke und ältere Menschen. Die werden ausgewählt durch Ärztekommissionen, die durch diese Anstalten auch reisen und dann durch die sogenannte gemeinnützige Krankentransport GmbH nach Hartheim oder Pirna-Sonnenstein transportiert werden. Und was ich doch an dieser Stelle nochmal betonen möchte, ist, dass natürlich diese Verbrechen nicht erst 1939/40 beginnen, sondern dass letztlich der Weg bereits 1933 mit dem sogenannten Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, einem Gesetz von Mitte Juli, bereitet wird.
Was ich beim Besuch in Pirna-Sonnenstein gelernt habe, ist, dass die Angehörigen jetzt erstmal dachten, dass die Menschen da einfach untergebracht werden und vielleicht dann an einem natürlichen Tod gestorben sind. Aber das war natürlich nicht der Fall. Wie lief das denn jetzt ab? Wie hat man denn diese Morde versucht zu verschleiern?
Ja, die Angehörigen bekommen dann Schreiben mit fingierten Todesursachen und erhielten mitunter auch Urnen, also fast ja, willkürlich aus der Asche der verbrannten Opfer zusammengestellte Aschereste, die dann als Urnen versandt werden, für die sie dann auch bezahlen mussten und auch Sterbeurkunden mit den fiktiven Todesursachen. Und durch das Verbrennen der Leichen sind natürlich keine Obduktionen oder Kontrollen möglich. Und Magdalena Thalwitzer ist genau an dieser Schnittstelle wiederum verantwortlich, denn sie ist unter anderem dafür zuständig, diese Briefe an die Angehörigen mit diesen fingierten Todesursachen zu tippen. Und ich habe dazu eine Quelle mitgebracht, in der es um einen Mann geht, Wilhelm Schulte, 52 Jahre alt, der in Hartheim ermordet wird. Und das Schreiben enthält ihr Kürzel THA. Und noch das Kürzel R. Was für G. Georg Renno steht, der wiederum der stellvertretende ärztliche Leiter von Hartheim war.
Hartheim, 3. November 1941. Tagebuchnummer RTHA 25065. Durch die gemeinnützige Krankentransport GmbH Berlin ist uns Ihre Anschrift bekannt gegeben worden. Wir teilen Ihnen höflichst mit, dass Ihr Bruder am 24.08.41 in unserer Anstalt infolge Ruhr- und Kreislaufschwäche gestorben ist. Da uns Ihre Anschrift nicht bekannt war, konnten wir Sie zu unserem größten Bedauern nicht früher von der Sachlage unterrichten.
Du hast ja gerade erwähnt, Magdalene Thalwitzer hat genau diese Briefe verfasst. Aber wahrscheinlich auch dieser Mann, um den es hier geht, ist nicht an Rohr- und Kreislaufschwäche gestorben, sondern wurde ermordet. Wie lief das denn ab und was wusste sie tatsächlich?
Magdalene Thalwitzer war natürlich über die Vorgänge informiert. Und das haben wir aus verschiedenen Vernehmungen auch im Rahmen der Ermittlungen nach 1945 zu Hartheim, aus denen sehr klar hervorgeht, dass die Beteiligten und auch alle Beschäftigten in Hartheim über die verschiedenen Schritte Bescheid wussten. Und auch einer der Personen, der übrigens aus Pirna-Sonnenstein nach Hartheim wechselt und nach 1945 vernommen wird, sagt aus, dass es auch ihm, obwohl er nur für die Verwaltung zuständig war, es erlaubt war, auch so eine, in Anführungsstrichen, Vergasung sich einmal anzusehen. Ja, das heißt, das Wissen war da und auch die Neugierde vieler Beschäftigten, dort Einblicke zu gewähren. Und Hartheim ist ein Schloss in der Nähe von Linz und es ist die Tötungsanstalt, die von Mai 1940 bis Dezember 1944 am längsten existiert und die meisten Todesopfer verzeichnet. Todesopfer auch aus dem T4-Programm und vielen anderen Gruppierungen, zivilen Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen bis hin zu KZ-Häftlingen. Darüber sprechen wir später noch. Es gab eine Gaskammer, in der die Menschen mit Kohlenmonoxid getötet wurden und ein Verbrennungsofen der Firma Cori aus Berlin. Und die Firma Cori hat übrigens auch an andere Tötungsanstalten und an Konzentrationslager Verbrennungsöfen geliefert. Der ärztliche Leiter war Rudolf Lohnauer, in Linz geboren, NSDAP-Mitglied seit 1931, SS-Mitglied seit 1933 und seit 1938 Leiter der Landesheil- und Pflegeanstalt Niedernhart in Linz und ab 1940 in Personalunion auch Leiter von Hartheim. Das heißt, ein immenser organisatorischer Aufwand, du hast es ja angesprochen, fingierte Todesursachen, die Korrespondenz mit den Angehörigen, mit den auch anderen Behörden, mit den anderen Pflegeanstalten, aus denen die Transporte, die Todestransporte kamen. Das heißt, ein enormer Aufwand auch zur Verschleierung. Und Magdalene Thalwitzer ist da als Schreibkraft in der Leitung tätig, die genau diesen Aufwand mit abbildet in ihrer Schreibarbeit. Und sie schreibt nachweislich sowohl für Lohnauer und für Renno. Und es gibt noch sagen ein anderes Schreiben, es gibt verschiedene Schreiben, die von ihr überliefert sind, aber noch ein anderes Schreiben mit ihrem Kürzel von November 1942, also ein Jahr später, dass sie für Lohnauer schreibt, der in Korrespondenz mit der Landesheil- und Pflegeanstalt Hall in Tirol steht. Und auf besonders zynische Weise wird eigentlich darin formuliert, wie dieser Mord abgewickelt ist. Und ich würde das kurz einmal anzitieren. Mit den von Hall nach Niedernhart übernommenen Patienten hatte ich keinerlei Schwierigkeiten und ist die Abwicklung vollkommen reibungslos verlaufen. Ich nehme auch an, dass sie in keiner Weise belästigt wurden. Ich bin dadurch zu der Überzeugung gekommen, dass diese Behandlungsmethode praktischer und reibungsloser ist als die frühere. Zitat Ende. Was er damit sagt, ist, dass die Opfer nach Niedernhart kommen und dort unter anderem durch Giftinjektionen getötet werden und aus Sicht von Lohnauer das eine doch praktikable Möglichkeit des Mordens sei. Und jetzt nochmal wieder zu Hartheim zurück und sagen zu dieser Einordnung in die Gesamtkonstellation. Es gibt eine Statistik, die erhalten geblieben ist, die die Todeszahlen für das T4-Programm aufzählt, eine interne Statistik. Und sie beziffert die Toten bis zum Stichtag 1. September 1941. Das wird andauernd von Desinfizierten gesprochen, damit sind die Ermordeten gemeint. Und insgesamt bis zum 1. September 1941 mit Blick auf diese 6 Tötungsanstalten sind 70.273 Menschen in Anführungsstrichen desinfiziert worden, ermordet worden. Und der Bericht ist nicht nur zynisch in seiner Aufstellung der Mordziffern, sondern auch zynisch, weil er noch fast auf Nützlichkeitserwägungen des Massenmords abhebt. Das heißt, wie viel Reichsmark hat man durch die in Anführungsstrichen Desinfektion von 70.273 Kranken gespart? Ich zitiere jetzt aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Berichtes. Römisch 3. Wie setzt sich die Gesamtersparnissumme von Reichsmark 885.469.800 Reichsmark zusammen? Oder Römisch 4. Was wird durch die Desinfektion von 70.273 an den verschiedenen Lebensmitteln erspart? Kartoffeln, Fleisch und Wurstwaren, Brot, Mehl, Butter, Butterschmalz, Margarine, Speck. Ein unheimlich menschenverachtendes, menschenfeindliches Dokument.
Bevor es weitergeht, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Ich will euch unbedingt den Podcast »Der Rest ist Geschichte« ans Herz legen. Unsere Kollegen vom Deutschlandfunk gehen darin jede Woche einer aktuellen Frage nach und liefern euch historisches Hintergrundwissen, um die Debatten von heute besser zu verstehen. Von Reichsbürgern über den Nahostkonflikt bis zur US-Politik unter Donald Trump. Alle Folgen gibt's in der Deutschlandfunk-App oder bei ARD Sounds und natürlich überall, wo ihr eure Podcasts hört. Und jetzt geht's weiter. Wenn ich mich recht erinnere, wird die T4-Aktion dann aber 1941 gestoppt, auch wegen vermehrten Protest der Angehörigen auch zum Beispiel und wegen öffentlichen Druck. Stimmt's?
Das ist richtig. Adolf Hitler selbst stoppt das Mordprogramm im August 1941 und die Gründe liegen im öffentlichen Protest, in der Unruhe in der Bevölkerung und letztendlich ist auch diese Geheimhaltung ja vollkommen gescheitert. Das ist ein offenes Geheimnis, was an diesen Orten passiert. Und an der Stelle kehren wir wieder zu Magdalene Thalwitzer zurück und zu dem Schreiben, was wir bereits gehört haben, zur Ermordung von Wilhelm Schulte, denn der Bruder von Wilhelm Schulte kämpft um seinen eigenen Bruder und natürlich um die Entlassung seines Bruders. Und nachdem er vom Tod erfahren hat, schreibt er an die ursprüngliche Anstalt, nämlich die Landesheilanstalt Warstein, ich zitiere, laut Mitteilung der Landesanstalt Hartheim an der Donau ist mein Bruder am 24.08.41 verbrannt worden. Ich ersuche Sie, sämtliche Kleidungsstücke und sonstige Sachen wie Geld, Uhr und so weiter unverzüglich an mich abzusenden. Des Weiteren behalte ich mir vor, Strafantrag gegen Sie wegen Verschleppung meines in Ihrer Obhut befindlichen Bruders zu stellen. Zitat Ende. Zuvor war Wilhelm Schulte in Haderbar, eine Anstalt, die sein Bruder in einem anderen Schreiben als, in Anführungsstrichen, berüchtigt bezeichnete. Was natürlich ein Verweis auf das öffentliche Bewusstsein, das Wissen um die Morde zeigt, die Ermordung der Menschen mit Behinderung zeigen, das muss auch als ein organisatorisches, praktisches und personelles Experimentierfeld gelesen werden, was letztendlich auch für den Holocaust genutzt wird, also für die sogenannte Endlösung der Judenfrage, eine zentrale Frage natürlich der dritten Staffel zur Radikalisierung im Jahr 1941-42. Und auch in Hartheim endet das Morden nicht bis Ende 1944.
Du hast gesagt, das Morden in Hartheim hört nicht auf, obwohl die Aktion T4 eingestellt worden war. Wer sind dann die Opfer?
Im Rahmen des dezentralen Mordens werden die Mordanstalten weiter genutzt, um nun Konzentrationslagerhäftlinge zu ermorden. Man nennt die Aktion, diese Mordaktion, Aktion 14F13. Und es sind vor allen Dingen die Mordanstalten Bernburg, Pirna-Sonnenstein und Hartheim, die für diese Aktion 14F13 eingesetzt werden. Vermeintlich kranke und arbeitsunfähige KZ-Häftlinge werden ermordet. Zunehmend ist es aber auch vor allen Dingen der Mord an Jüdinnen und Juden. Also wir können deutlich die Schnittstellenzäsur zur sogenannten Endlösung der Judenfrage erkennen. Und die Opfer in Hartheim, das heißt an dem Ort, an dem Magdalene Thalwitzer tätig ist, diese Opfer kommen aus den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen bei Linz, aus dem Konzentrationslager Dachau bei München und aus dem Konzentrationslager Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel. Aber es gibt auch weitere Mordopfer wie zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Und insgesamt werden mindestens 7.650 bis zu nach anderen Schätzungen 10.000 Menschen in dieser zweiten Mordphase ermordet. Und Magdalena Thalwitzer ist wieder mittendrin. Das heißt, mittendrin in den organisatorischen Abläufen der Ermordung tausender Menschen, mittendrin im Schriftverkehr, in den Korrespondenzen, nun auch mit dem Konzentrationslager. Und sie bleibt nachweislich bis mindestens November 1942, obwohl sie auch jederzeit hätte woanders arbeiten können.
Schauen wir uns mal an, was sie da ganz konkret gemacht hat. Du hast zum Beispiel gesagt, dass Menschen zur Ermordung ausgewählt wurden, die aus dem KZ Mauthausen nach Hartheim kamen. Hatte Magdalene damit was zu tun?
Die beiden Orte liegen gar nicht weit auseinander. Ja, wir haben Mauthausen östlich von Linz und Hartheim westlich von Linz, etwa 45 Minuten Fahrstrecke zwischen beiden Orten. Und diese Transporte zwischen Mauthausen und Linz führen natürlich zu einem Schriftverkehr, Listen, Meldungen. Und die Transporte kamen ja auch sichtbar in Hartheim an. Das heißt, die LKWs fuhren in den Schlosshof hinein, die Häftlinge mussten aufgestellt werden. Das heißt, ein auch für sie sichtbarer Vorgang.
Das heißt, sie hat sich aktiv entschieden, dort in Hartheim zu bleiben. Hat das was mit der Arbeit zu tun? Hat ihr die Arbeit so gut gefallen oder spielte da auch ihr Privatleben eine Rolle? Warum hat sie diesen Job weitergemacht?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Zum einen ist nicht nachweisbar, dass sie sich an eine andere Stelle bewirbt. Also sie bleibt da, aber es verbindet sich in der Tat auch mit einer privaten Angelegenheit, denn sie lernt in dieser Zeit einen Mann kennen und sie verliebt sich in diesen Mann. Und dieser Mann heißt Wilhelm Steinmann, 1909 geboren, frisch geschieden. Und dieser Mann ist SS-Mann im Konzentrationslager Mauthausen. Wilhelm Steinmann ist Kraftfahrer in Mauthausen. Er ist nämlich der Mann, der die Konzentrationslagerhäftlinge von Mauthausen regelmäßig nach Hartheim bringt. Später steigt Steinmann noch zum Fahrdienstleiter im KZ Mauthausen auf. Und immer wenn, dazu gibt es verschiedene Aussagen nach 1945, immer wenn die Fahrer mit den Transporten in Hartheim ankamen, gab es eine kurze Pause. Und es wird verschiedentlich erwähnt, dass es dann immer, in Anführungsstrichen, eine Tasse Kaffee gab. Das heißt, man verweilte. Und das ist ja genau der Zeitpunkt, bei dem natürlich die Beschäftigten in Hartheim mit dem SS-Personal aus Mauthausen in Kontakt kamen. Das ist aber nicht der einzige Fakt. Es wird von vielen Beteiligten davon gesprochen, dass es sozusagen Feiern gab, bei dem sich das Personal aus Hartheim mit dem KZ-Personal aus Mauthausen getroffen hat. Es gab diverse sogenannte Kameradschaftsabende. Und der Adjutant des Lagerkommandanten von Mauthausen berichtet 1946, dass im Rahmen eines solchen Kameradschaftsabends sich auch die Gaskammer angesehen wurde. Und um das nochmal zusammenzufassen, das ist der wichtige Punkt, es geht also nicht nur um eine dienstliche Zusammenarbeit zwischen Hartheim und Mauthausen, sondern auch um, in Anführungsstrichen, kameradschaftliche, das heißt freundschaftliche, private Beziehungen. Und genau so lernen sich Wilhelm Steinmann und Magdalene Thalwitzer kennen.
Und du hast ja am Anfang schon erwähnt, dass sie einen SS-Mann geheiratet hat. Ich nehme an, das war Wilhelm Steinmann.
Sie heiraten und das Heiratsgesuch wird im September 1942 beim Rasse- und Siedlungshauptamt gestellt. Es werden verschiedene Bürgen für die Braut verlangt, die dann einen Fragebogen zur Persönlichkeit ausfüllen müssen. Und im Falle von Magdalene Thalwitzer übernimmt das dann Rudolf Lonauer persönlich. Und er beschreibt sie auf die folgenden Fragen, Zitat, ist sie zuverlässig oder unzuverlässig? Antwort, zuverlässig, tüchtige Arbeitskraft. Und dabei ist tüchtige Arbeitskraft unterstrichen im Original. Frage, kameradschaftlich oder herrschsüchtig? Antwort, sehr kameradschaftlich. Auch das sehr ist unterstrichen. Und dann gibt es noch eine Frage, inwiefern Sie und Ihre Familie die nationalsozialistische Weltanschauung vertreten. Und die Antwort ist, sie selbst ist zuverlässig nationalsozialistisch eingestellt. Und zwei Dinge sind dabei interessant. Zum einen ist verlässlich nationalsozialistisch unterstrichen. Zum anderen steht da sie selbst. Denn dass ihr Vater Bruno Thalwitzer aufgrund der Vergehen aus SA und NSDAP ausgeschlossen wurde, ist spätestens in diesem Heiratsverfahren natürlich bekannt geworden. In Summa sehen wir, dass natürlich sich Magdalene Thalwitzer in den Augen ihrer Vorgesetzten absolut bewährt hat.
Sie selbst ist jetzt in Hartheim angestellt, aber wie viel weiß sie denn von den Dingen, die im KZ Mauthausen passieren?
Das Wissen ist tief gestaffelt, ja, davon muss man ausgehen. Tief gestaffelt zum einen, weil natürlich privat sich darüber unterhalten wird. Das kenne ich aus diversen Forschungszusammenhängen, dass man sich privat austauscht. Ehepaare natürlich darüber sprechen, was man macht. Das ist kein Geheimnis, aber letztendlich ist sie auch selbst Zivilbeschäftigte im Konzentrationslager Mauthausen. Es ist eine Vermischung von dienstlichen und privaten Angelegenheiten, die bei Magdalene Thalwitzer zu einem sehr tiefen Wissen führen.
Das heißt, sie wechselt dann auch selber ins KZ Mauthausen?
Sie wechselt in der Tat dann in das KZ Mauthausen und übernimmt dort eine Tätigkeit als Schreibkraft, und zwar in der politischen Abteilung. Die politische Abteilung hat auch den Tod in den Konzentrationslager mitverwaltet. Das heißt, die Totenbücher wurden dort mitgeschrieben. Und sie ist Schreibkraft in der politischen Abteilung, ist zumindest in der Sektion tätig, die die sogenannten unnatürlichen Todesfälle bearbeitet.
Man hat also Totenbücher geführt, um aufzulisten, wen man ermordet hat. Warum hat man das überhaupt gemacht?
Zur Verwaltung im Konzentrationslager gehört auch die Verwaltung des Todes. Es gibt ein Totenbuch zu den natürlichen Todesfällen. Es gibt ein Totenbuch zu den sogenannten unnatürlichen Todesfällen. An denen arbeitet Magdalene Thalwitzer mit. Und es gibt ein Totenbuch zu den Exekutionen. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, was diese unnatürlichen Todesfälle sind. Sie sind Unfall, Freitod und Erschießung auf der Flucht. Und das sind natürlich Kategorien, die auch genutzt werden, um Mordexzesse und gezielte Tötungen mit zu verschleiern und um einen Einblick zu bekommen, wie eigentlich der Wortlaut bei diesen Meldungen verlief, die dann anschließend in dieses Totenbuch übertragen werden, habe ich eine Quelle mitgebracht, die beispielhaft so eine Meldung einer Fluchterschießung abbildet.
Der russische politische Häftling Nummer 50.996, Andrei Filipov, geboren 26. August 1904 in Demjanitschi, wurde am 24.05.1944 auf der Flucht erschossen. Er befand sich an diesem Tag bei dem Kommando Bau der Zufahrtsstraße, Lager Nord. Um 9 Uhr lief er in schnellem Tempo über die Postenkette und blieb trotz dreimaligem Aufruf durch den Posten, SS-Sturmmann Arniol, nicht stehen. Der Posten gab deshalb 4 Schüsse auf ihn ab, um auf jeden Fall zu verhindern, dass der Häftling den nahen Wald erreicht. Ein Schuss ging fehl. Zwei trafen den Häftling in die linke Nierengegend. Der vierte Schuss traf ihn in den Hinterkopf.
Da wird ja ein unnatürlicher Todesfall dokumentiert. Was lesen wir hier direkt daraus? Also jemand ist auf der Flucht und er wird dann mit mehreren Schüssen getötet.
Ja, wir müssen uns diese sogenannten Fluchterschießungen vielleicht in grob drei Rubriken vorstellen. Zum einen Fluchtversuche, bei denen der Häftling verwundet wird und dann darauf oder am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen an den Folgen dieser Verwundung verstirbt. Das haben wir in den Akten. Wir haben sogenannte Fluchterschießungen, bei denen Häftlinge verwundet werden und letztlich durch einen gezielten Kopfschuss hingerichtet werden, noch direkt an Ort und Stelle. Und wir haben vermeintliche Fluchterschießungen, bei denen die Häftlinge nie eine Absicht hatten zu fliehen und auch nie geflohen sind, sondern es sich um Exzesstaten handelt. Und eine solche Exzesstat fand zum Beispiel 1944 statt. Der damalige Führer des Außenlagers Ebensee, eines der größten Außenlager des KZ Mauthausen, Otto Riemer, hat im Mai 1944 sechs KZ-Häftlinge im volltrunkenen Zustand erschossen, indem er einfach in eine Häftlingskolonne gefeuert hat. Und dabei erschoss er auch noch zwei Kriegsgefangene. Das sind keine Fluchtversuche, das sind schlichtweg Morde und Tötungen.
Und Magdalene weiß von all diesen Dingen. Sie ist direkt involviert, weil sie eben diese Schreiben verfasst, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich zum großen Teil. Fassen wir das nochmal zusammen. Sie macht diese ganzen Jobs, ist aber nie in der SS oder irgendwie zwangsverpflichtet. Also sie macht das komplett freiwillig.
Sie macht das komplett freiwillig. Sie ist Zivilbeschäftigte. Sie kann jederzeit kündigen. Es gibt sagen in den Verträgen des öffentlichen Dienstes klare Regelungen zu Kündigungszeiten. Ohne ihr Einverständnis konnte das nicht laufen. Und dann wird sie schwanger 1944 und steigt aus.
Und dann endet der Krieg, es endet der Nationalsozialismus. Sie ist schwanger, bekommt ein Kind. Wie geht's mit ihr weiter?
Sie wohnt nach dem Krieg in Flotow, Nordrhein-Westfalen. Und Flotow ist der Heimatort ihres Mannes. Und Wilhelm Steinmann ist zunächst 1,5 Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, wird später von einer Spruchkammer zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Und Magdalene Thalwitzer fällt durch ihr eigenes Verhalten auf, denn sie beleidigt KZ-Überlebende. Und sie wird aufgrund dieser Beleidigung auch zu einer Geldstrafe verurteilt. Und diese Information kommt aus einem Schreiben der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes von 1947, das ich als Quelle mitgebracht habe.
Im Jahre 1941 oder 1942 meldete Steinmann sich zur Kraftfahrstaffel dort im Lager Mauthausen. Diese Stelle hat Steinmann bis zum Einmarsch der alliierten Truppen bekleidet. Er lernte dort seine zweite Ehefrau kennen, die ebenfalls im Lager Mauthausen beschäftigt war. Frau Steinmann ist ebenfalls eine unverbesserliche Narzisstin. Im Herbst 1946 hat sie auf dem Wirtschaftsamt in Flotow eine aus dem KZ zurückgekehrte Jüdin schwer beleidigt. Frau Steinmann wurde von der Staatsanwaltschaft Minden mit einer Geldbuße von 50 Reichsmark bestraft. In einem Falle hat sich Frau Steinmann zu einer anderen Frau geäußert: Wenn mein Mann zurückkommt, liegt das geschliffene Beil schon im Keller.
Wir können in diesem Fall sogar sehr gut nachverfolgen, um welche Person es sich konkret handelt. Und das finde ich an dieser Stelle wichtig, nämlich den Opfern auch einen Namen zu geben. Der jüdischen Frau, um die es hier geht, war nämlich Henny Silberberg. Ihr Mann war im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden. Sie selbst war mit ihrer Tochter in den Konzentrationslagern Groß-Rosen und Auschwitz, hat überlebt und ist danach in ihren Heimatort zurückgekehrt. Eben jenen Ort, wo auch Magdalene Thalwitzer Steinmann jetzt, Magdalene Steinmann, wohnte und wird von ihr beleidigt. Und Henny Silberberg berichtete später, dass sie sich unwillkommen fühlte in ihrem Heimatort, ja nahezu richtig unerwünscht Und letzten Endes wanderte sie mit ihrer Tochter 1947 in die USA aus.
Es fällt mir ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum sie mit einer Geldbuße von 50 Reichsmark davonkam, wenn sie solche Dinge von sich gibt. Also warum hat man da nicht angefangen, zumindest ein Verfahren gegen sie zu starten?
In der Tat wurde sie nie juristisch belangt und es ist auch nie zur Ermittlung gegen sie gekommen. Obwohl ihr Name in verschiedenen Prozessen zum Konzentrationslager Mauthausen fällt, das heißt in den Aussagen ehemaliger SS-Männer. Auch KZ-Häftlinge erinnern sich an sie. Und das Pflegepersonal erinnert sich namentlich an Magdalene Thalwitzer, auch mit der Aussage, dass sie 1941/42 in Hartheim gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz bleibt sie vollkommen unbehelligt.
Aber warum? Warum wird kein Verfahren gegen sie gestartet? Gibt es darauf eine Antwort?
Wir werden schwer darauf eine Antwort finden. Zum einen sind Frauen gerade in den 50er, 60er Jahren in dieser Form zwar als Zeuginnen vernommen worden, aber dass Ermittlungen gegen sie, zum Beispiel wegen Beihilfe zum Mord, angestrengt wurden, das ist eher untypisch oder sagen nahezu gar nicht vorhanden. Vor allen Dingen nicht, wenn es sich um Personal in den Konzentrationslagern gehandelt hat.
In der nächsten Folge blicken wir auf einen Mann, der aus der Nähe von Dresden stammt und an der Erprobung der ersten Tötungen mit Zyklon B in Auschwitz mitgewirkt hat. Das Giftgas, was allein in Auschwitz etwa 1 Million Menschen den Tod brachte. Wird auch er, wie Magdalene, ungestraft davonkommen? Darüber sprechen wir mit dir, Stefan, dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du auch diesmal wieder dabei warst.
Auch ich danke dir, Janine. Bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr diese Folge komplett nachhören wollt, dann findet ihr diese und die ersten beiden Staffeln des Podcasts in der ARD Sounds App.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir danken dem Bundesarchiv in Berlin, Koblenz und Ludwigsburg. Ebenso dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, den National Archives, der Baumgart Stiftung für Zeitgeschichte und dem Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim. Autorin Susanne Reich. Moderation Janine Funke. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Archivrecherchen Nadine Jenke. Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann. Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herrler und Nora Große-Hamann. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anais Roth. Produktionsleitung Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Scholbach, Tobias Türgen und Juliane Zaja.